Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte am Anfang nochmal beten. Lieber Herr und Heiland, du bist der, der uns in deinem Wort begegnet, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und danke, Herr, dass du der bist, der zu uns geredet hat oder heute zu uns reden will oder vielleicht noch nicht zu uns geredet hat, aber heute zu jemandem reden möchte. Herr, ich möchte dich bitten, dass du den Gottesdienst segnest, dass du mir hilfst, dein Wort auszuteilen, und ich möchte dafür danken. Amen. Muss ja eine tolle Freizeit gewesen sein. Ich musste da so an Paraguay denken, da so auf der Leiter oben drauf und dann mit Fuß am Baum abstützen und so, ganz toll. Mir ist das mal passiert, bin ich auch so eine Leiter raufgeklettert und wollte zu den Wassertanks, die wir da hatten. Und dann bin ich kopfüber, bin ich da runtergefallen. Und als ich unten ankam und wieder aufstand, da sah ich, wie ein Indianer daneben stand, das war der Louis, der stand daneben und lachte sich kaputt. Es war auch nichts passiert, glücklicherweise. Es war vor einigen Wochen, als ich im Flugzeug saß, von Madrid aus bis nach Frankfurt. Zwei Plätze weiter, das war so eine Dreierreihe am Fenster, da saß eine junge, sehr hübsche Frau. Die war sehr modern und sehr sommerlich gekleidet. Sie hatte eine kurze Hose an, ich weiß nicht, das heißt Hot Pants oder so, und oben so ein Bikini-Oberteil. Und passend dazu, Bergsteigerstiefel oder sowas Ähnliches. Aber junge Leute, die hübsch sind und dann auch hübsche Mädchen, denen passt ja alles, ne? Das sah toll aus. Und die Kleidung hatte sie wohl deswegen, weil wir beide aus dem südamerikanischen Winter kamen. Und der war so bei 30, 33 Grad. Aber im Flugzeug, da war das so eisekalt, wenigstens für mich. Ich habe gar nicht verstanden, wie sie da so sitzen konnte. Sie schlief die ganze Zeit. Und ich hatte eine dicke Jacke an, die hatte sogar noch ein Futter. Das reichte gerade so aus. Und mir hat da mal jemand gesagt, dass man das deswegen macht, damit man die Gerüche nicht so wahrnimmt im Flugzeug. Die junge Frau schlief, wie gesagt, die ganze Zeit, 2 Stunden in etwa, während ich sehr warm gekleidet daneben eine Biografie las von Albert Schweitzer. Eine der vielen Biografien von einem Russen geschrieben. Sehr spannend, sehr interessant. Und als die junge Frau aufwachte, wir waren schon auf dem Landeanflug auf Frankfurt, fragte sie, ob sie sich die Buchtitel oder den Buchtitel und den Verfasser und den Verlag notieren dürfe. Ich sage, natürlich, dürfen Sie gerne machen. Ich sage, es ist aber ein altes Buch, auch Internet, sagt sie nur. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf meine Frage, für wen sie Albert Schweitzer denn hielte, und das ist immer so eine Frage, die geht auch in der Christenheit um, war er denn jetzt nur Christ oder war er nur Humanist? Ich denke, wir alle kennen den Unterschied. Humanisten sind Menschen, die etwas aus sich heraus tun, die es nicht tun, weil Gott ihnen den Auftrag gibt. Und Christen sind die Menschen, die etwas tun, weil Christus ihnen den Auftrag gibt. Und ihre Antwort war, mit Jesus bin ich ja einverstanden, aber mit Gott nicht. Jetzt habe ich gedacht, jetzt fängst du eine Diskussion an, aber die Zeit war nicht mehr da für ein längeres Gespräch. Wir rollten schon auf der Landebahn und wir mussten dann auch bald aussteigen. Fragte ich sie, ob ich darauf eine sehr deutliche Antwort geben könnte. Und wie junge Leute so sind, denen darf man schon mal deutlich was sagen. Da sagt sie, sie wusste ja auch gar nicht, was ich sagen wollte. Ja sicher, warum nicht? Und da sagte ich, ich finde, so zu denken ist schizophren. Vielleicht war es nicht ganz so richtig, vielleicht war es zu hart, habe ich hinterher denken müssen, aber da sagt sie nur, warum? Und da sagte ich ihr nur, ohne den Vater Gott auch keinen Sohn Jesus Christus. Wir mussten aussteigen und saßen im Bus, Rücken an Rücken. Und das kleine Neue Testament fiel mir ein, das ich im Rucksack hatte, und ich wühlte danach und fand es nach einiger Zeit. schlägt ein Bonbonpapier da ein, wo Lukas 24, 53 aufhört und Johannes 1,1 anfängt und klopft ihr auf die Schulter und überreicht ihr das. Und sie guckte ganz erstaunt und sagte gar nichts. Und auf einmal klopft sie mir auf die Schulter und als ich mich umdrehe, lächelt sie mich strahlend an und sagt herzlichen Dank dafür. Und mein Gebet ist es seitdem, und ich muss sagen, für so hübsche junge Frauen betet man gerne, dass ich für sie fast regelmäßig bete. Und mein Gebet ist es, dass diese junge Frau Jesus findet. Und immer wenn ich Kapitel 1 im Johannesevangelium lese, dann haut mich das jedes Mal vom Hocker. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Macht das mal. Ich habe das mal 14 Tage lang gemacht, bevor ich nach Paraguay fuhr. Jeden Tag einmal Kapitel 1 gelesen. Das ist so voller Dinge, die kann man gar nicht heute Morgen predigen, dafür habe ich die Zeit gar nicht. Und es löst stets neue Gefühle und neue Freude aus, wenigstens bei mir. Kapitel 1 und das ganze Buch ist von einer Liebe Gottes geprägt, die so wahnsinnig groß ist, die kann nur von Gott kommen. Und man sollte, wenn man Johannes anfängt zu lesen, der das ganze Buch vorhat zu lesen, das immer von Johannes 3, Vers 16 aussehen. Wir kennen alle den Vers, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das war auch unser Vers, der uns meine Frau und die ganze Familie die ganze Zeit über im Missionsdienst in Paraguay begleitete. Nicht verloren werden, und dann geht es weiter, sondern das ewige Leben haben. Evangelium in Kurzform. Also ich kann es nur empfehlen, wenn jemanden kennt, einfach mal Kapitel 1 kopieren oder nur bis zum Vers 20, wenn das so auf der ersten Seite ist, kopieren. Ich weiß nicht, ob man das machen darf, aber so in Einzelfällen denke ich schon. Und mal weiterreichen. Wenn derjenige sich wirklich für Gott interessiert und für Jesus, was da alles drinsteht. Und es geht heute Morgen also um einige Verse nur. Ich kann nicht gar nicht über das ganze Kapitel predigen, dafür ist die Zeit zu kurz. Da habe ich nur zwei Überschriften. Die erste ist, Jesus ist Gott und Jesus ist der Logos, das Wort. Logos gab es mal ein Schiff von OM, Operation Mobilisation. Ich weiß nicht, ob das das Schiff ist, das dann untergegangen ist. Und das fuhr dann durch die ganze Welt und hat Menschen in den arabischen Staaten besonders auch mit Jesus in Verbindung gebracht. Und der zweite Punkt ist, Johannes der Täufer ist nur ein Mensch. Christus, der Gott, und wir, oder Johannes der Täufer, Mensch, der Anthropos. Wenn man schon mal von Anthropologie hört, dann heißt das Lehre vom Menschen. Und man spricht da auch von Ethnologie, aber Ethnologie ist mehr die Lehre von den Völkern, von vielen Menschen, die in Völkern gesammelt sind. Und ich habe in meiner Bibel, das ist das die neue Übersetzung, die lese ich schon seit einiger Zeit, da steht über dem Kapitel 1 Prolog, Doppelpunkt, das Wort. Und ich habe mich mit dem Wort Prolog beschäftigt, das ist ja gut und schön, und Prolog ist Vorwort zum Buch. Aber ich finde, da gibt es kein Vorwort bei Johannes 1. Für mich geht es schon richtig los im Kapitel 1. Wer Jesus ist, ganz besonders. Es ist kein Vorwort. Es geht um ganz herausragende, wichtige Personenbeschreibungen. Das ist keine Einführung. Und das, was dann folgt. Bestenfalls sind es grundsätzliche Aussagen über Jesus. Ich möchte die Verse 1 bis 5 und 10 bis 14 lesen. Die anderen klammere ich mal aus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Wenn man es sich jetzt mal so ein bisschen vorstellen kann. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Erfasst man das, dass die Finsternis das nicht erfasst hat? Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Johannes trat als Zeuge für ihn auf, Johannes der Täufer. Wer ist es? Rief er. Von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit vor mir da war. Das Wort, heißt es hier, ist also Jesus, der schon immer da war. Und er war nicht erst von Anbeginn der Schöpfung da, sondern schon viel, viel weiter vorher. Ich weiß nicht, ob sich das jemand von uns hier vorstellen kann. Also ich muss sagen, ich kann das nicht. Und ich bin nur froh, dass Gott mir das Herz geöffnet hat und ich das glauben kann. Dass dieses Wechselspiel, das Wort ist Gott und Gott ist das Wort. Also Gott ist Jesus und umgekehrt. Da gibt es keinen, den einen will ich, so wie die junge Frau, und den anderen lehne ich ab. So geht's nicht. Ich weiß noch, in einer der Gemeinden, in der wir mal eine Zeit lang waren, als wir auf der Bibelschule waren, meine Frau und ich, da war ein alter Bruder und der sagte, alles das, was Jesus gesagt hat, Matthäus bis Johannes, das ist okay für mich. Der war schon so alt, wie ich jetzt bin und sagte, alles andere ist mir nicht wichtig. Mir fiel jetzt ein, als ich das so überlegte und dieses Beispiel bringen wollte, ich hätte ihn ja mal fragen können, was er mit 1., 2. und 3. Johannesbrief macht. Ne, Johannes-Evangelium, das erkennt er an und die Briefe dann nicht. Aber so gibt es manchmal Menschen, die das eine anerkennen und das andere nicht. Jesus ist der Schöpfergott, hören wir da. Und das Wort Jesus sprach in 1. Mose 1 ja schon. Was sprach er da? Es geschah. Er sprach, es werde Licht. Wie konnte er das? Er konnte es deswegen, weil er das Licht war oder das Licht ist. Und jemand hat mal gesagt, und das ist wohl auch so, die Sonne wird irgendwann nicht mehr nötig sein, sie wird vergehen. Er wird das absolute Licht sein. Alles in sein Licht stellen, und da sind wir auch gemeint, du und auch ich. Ich hörte vor einigen Tagen, dass 99% des Universums Dunkelheit sind. Und wie wichtig ist da das Licht, die Sterne zum Beispiel. Ist uns bewusst, dass es ohne Jesus noch immer finster wäre? Wir hätten jetzt kein elektrisches Licht, wir hätten auch kein natürliches Licht. Und weil Leben Licht erfordert, gäbe es uns und den heutigen Gottesdienst gar nicht. Jesus sollte also durch sein Kommen als Mensch die Menschheit erleuchten, heißt es hier im Text, indem er in sein Eigentum, in sein Gedinge kam, seine von ihm geschaffene Welt kam. Sein Volk Juden, was sagten die? Wir wollen dich nicht. Und Johannes der Täufer sollte es richten. Deshalb bin ich gekommen, damit Israel erkenne, wer er ist. Aber wir wissen, wenn wir die Bibel weiterlesen oder das Johannesevangelium, dann ist er nicht nur für die Juden gekommen, sondern für die ganze Welt. Schreibt Johannes, der Evangelist, der Schreiber des Briefes, des Evangeliums. Damit sind alle Völker gemeint auf der ganzen Welt, alle Ethnien dieser Welt. Im Vers 12 heißt es, dass ihn nicht alle ablehnten. Ihm gab er das Recht, die, die ihn annahmen, Gottes Kinder zu werden. Wie? Durch die Geburt, hört man ja manchmal von Menschen, ja, ich bin von Geburt an Christ oder von Kindheit an Christ. Ganz so geht das nicht. Die Geburt, die muss Jesus wirken in uns, in unserem Leben. Und wenn das ein Mensch erlebt hat, dann weiß er das eigentlich auch. Ich hatte jetzt noch einen Besuch gemacht von Paraguay aus in Brasilien über die Grenze. Und da kenne ich schon lange einen Mann, der so in meinem Alter ist, der viel durchgemacht hat in seinem Leben. Ein Deutschstämmiger, der Deutschland aber gar nicht kennt, vielleicht aus dem Fernsehen. Seine Vorfahren kamen aus dem Hunsrück. Elvino Dreves heißt der. Den nennt man dann nur Fuba. Warum, weiß ich nicht. Und diesen Fuba habe ich dann aufgesucht, um mit ihm mal darüber zu reden, ob er denn wüsste, dass er in den Himmel kommt. Ich weiß, dass er ein frommer Mann war. Der hat sogar eine Lutherkirche neben seine Werkstatt gebaut und war treuer Lutheraner, oder ist er immer noch. Und den habe ich besucht und habe ihn dann gefragt, du Fuba, sag mal, weißt du, ob du in den Himmel kommst? Und wie das dann so geht, ne? Dann schellt jemand draußen an der Tür. Ich sage, lass die jetzt schellen, wir wollen das mal erst zu Ende diskutieren, ich muss dann auch los. Da warteten die anderen Missionare auf mich. Und ich sage, wo hast du deine Bibel? Komm mit ins Schlafzimmer rein, und er kann nicht mehr gut gehen, sagt er, hol mir mal meine Bibel da hinten aus der Ecke. Ich hole die Bibel, da hatte er so ein Blatt drin, ich sage, darf ich das mal sehen? Und jede Menge Notizen drauf. Ich sage, wie machst du das denn? Ja, nachts kann ich oft nicht schlafen. Dann nehme ich die Bibel, lese da drin, dann nehme ich einen Notizblock und notiere dann die Sachen, die mir so dann da drin auffallen. Ich sage, dann weißt du auch, dass du in den Himmel kommst. Nee, das weiß ich nicht. Ich sage, ich zeige dir jetzt eine Stelle, und dann habe ich im 1. Johannes 5, Vers 12 aufgeschlagen, das Blatt da reingelegt, das mal mit dem Kugelschreiber angezeichnet. Ich sage, du hast jetzt draußen Leute stehen, die wollen rein. Und wenn du Zeit hast, lies das mal. Wenn du an Jesus glaubst, tust du das? Ja, natürlich tue ich das schon lange, sagt er. Ja, dann musst du das auch wissen, dass du gerettet bist. Und Johannes, der Verfasser, erlebte Jesus buchstäblich. Seine Herrlichkeit. Was heißt eigentlich Herrlichkeit in der Bibel? Da kann man viele Dinge anführen, dann die goldenen Straßen vielleicht, die uns mal erwarten oder weiß ich was. Aber Herrlichkeit heißt eigentlich, Jesus zu sehen. Wenn wir Herrlichkeit sehen wollen, brauchen wir nur auf Jesus zu sehen und seine absolute Wahrheit. Und indem er behauptete, und das mit Recht, dass er Gottes Sohn sei. Auch jeder einzelne Ich-Bin-Vers drückt das aus. Da sind viele Ich-Bin-Verse, das Brot, Brot des Lebens, drückt das aus, Licht ruft aus der Dunkelheit der Sünde heraus zum Beispiel, oder ich bin die Tür, Durchgang zur Rettung, Hirte, er ist unser Schutz, unser Führer, Auferstehung, ohne diese Auferstehung hätten wir gar keine ewige Hoffnung, und er allein ist Gott, ich bin der Weg, ganz allein die Wahrheit und das Leben. Der Weinstock drückt die Verbindung aus, die wir zu Gott haben sollen. Oder König, ohne König keine Ehrerbietung. Jesus ist also Gott. Und der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, kommt im Text auch vor. Findet Erwähnung im Vers 32 bei der Taufe Jesu. Und, wo kommt er noch vor? Schon im Schöpfungsbericht. Ne? Der Heilige Geist war da mit dabei. Der Geist Gottes schwebte auf den Wassern. Jesus ist Gott, der Logos, das Wort. Nun schauen wir uns Johannes den Täufer an, den Menschen, den Anthropos. Er war ein ganz besonderer Mensch und ein ungewöhnlicher. Das haben wir jetzt letztens auch in der Predigt gehört. Was er so anhatte, wissen wir ja schon. Der war der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Und Zacharias war ja dieser Priester. Er trug Kamelhaarmantel. Wenn man sich den heute kaufen will, der ist ziemlich teuer. Erinnert an Elia. Und seine Nahrung waren Heuschrecken. Naja, von lecker bis naja, das kann man sich dann so aussuchen. Honig von Waldbienen, das ist schon was anderes. Ich muss da so an unsere Indianer denken. Da waren mal die Kinder, die holten dann die Rinde vom Baum. Und da waren dann so große, so dicke Würmer dahinter. Und zack, in den Mund, runtergeschluckt, Eiweiß. Also sehr gesund. Und welche Funktion hatte er denn inne, der Johannes? Wir wissen, dass er nicht das Licht war. Das sagt er von sich selbst. Er war, ich möchte es mal als der Hinweiser betiteln. Er war der Hinweiser auf Jesus. Und was tut so ein Hinweiser? Er weist auf Jesus hin, mehr nicht. Und er sagte in Vers 15, der da, der ist es. Jesus. Und ab Vers 15 möchte ich noch die Verse lesen. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht. Denn er war schon vor mir da. Aus seinem unendlichen Reichtum hat er uns mit aller erdenklichen Gnade überschüttet. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Jetzt könntet ihr sagen, jetzt hören wir schon wieder von Jesus, du wolltest uns doch was über Johannes den Täufer erzählen. Wir wollten doch wissen, wer er ist. Aber das ist ja gerade die Aufgabe des Hinweisers, des Zeugen, dass er nicht von sich selber spricht, sondern über Christus. Und nicht von sich selber redet oder übers Wetter, sondern über Jesus. Was tut Johannes der Täufer am folgenden Tag? Lesen wir in der Bibel, am nächsten Tag schon wieder. Was macht er da? Genau das, was er vorher auch gemacht hat. Er weist auf Jesus hin. Seht, das ist Gottes Lamm. Auch er kannte ihn nicht, sagt er da. Und als er ihn erkennt, denkt er sofort an sein Volk, an die Juden. Und Johannes, dem Täufer, geht es nicht um seine Person. Er sagt sogar, wozu er nicht würdig ist. Haben wir auch gehört schon in der vorletzten oder letzten Predigt. Er darf ihm, oder ist noch nicht mal würdig, ihm die Schnürsenkel aufzulösen. Und wieder kommt ein Hinweis in Vers 34. Ich habe es selbst gesehen mit meinen eigenen Augen und bezeuge, dass das der Sohn Gottes ist. Das hat er aber nicht nur gesehen mit seinen Augen, sondern der Heilige Geist hat ihm das auch deutlich gemacht. Jesus, das Lamm Gottes, das haben wir in einer der Predigten zuletzt gehört, der Fußwäscher oder Füßewascher, ich weiß nicht, wie man es ausdrückt, ist der Heiland Israels und der ganzen Welt. Der den Jüngern die Füße gewaschen hat, ist unser Herr, unser Gott. Der Auferstandene von den Toten und der Gekreuzigte, für dich und für mich, für alle hier ist er gekreuzigt worden, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Er ist der Sündenträger, hat das mal jemand ausgedrückt. Und ich habe an zwei Sonntagen da bei den Indianern gepredigt und habe in dem einen Gottesdienst erwähnt, dass da ein Florentino war, ein Junge, als wir in einer anderen Station arbeiteten, bevor wir unsere Arbeit anfingen. Das war so ein kleiner Steppke, der kam mehrmals die Woche und brachte uns Papayas, der brachte uns Fische, der brachte uns Apfelsinen oder schon mal ein Straußenei oder sowas. Und meine Frau fragte ihn dann eines Tages, was meinst du, ist Jesus mächtig, Florentino? Und Florentino überlegt eine Weile, das war ein ganz heller Kopf, und sagt, ja, Jesus ist mächtig. Meine Frau dachte, ist ja alles gut, da kommt der Nachsatz, aber Satan ist mächtiger. Und die Zuhörer, die das jetzt hörten da, die lachten auf einmal. Und weil die nicht aufhörten mit Lachen, fragte ich sie so aus der Predigt raus, warum lacht ihr denn? Ja, der ist aber schon lange Christ, sagten sie dann. Also es lohnt sich, beharrlich zu bleiben und immer wieder auf Jesus hinzuweisen. Nicht aufdringlich, aber beharrlich. Und da denke ich an meine Cousine. Seit über 40 Jahren rede ich mit ihr und mit ihrem Mann über Jesus. Immer mal wieder, nicht aufdringlich, versuche ich wenigstens, aber beharrlich. Und zuletzt saßen wir zusammen an der Ostsee irgendwo und da kam es auch wieder darauf. Ja, aber ob die Bibel und so. Ich sage, wisst ihr was, jetzt hören wir auf mit diesem Thema. Einen Auftrag für euch habe ich, lest mal die Bibel. Dann haben wir das Thema beendet. Und dann kam sie Wochen später und sagte, du, hör mal, wir waren zusammen frühstücken gegangen. Und da sagte sie, ich suche schon seit Tagen meine Konfirmationsbibel und finde die nicht. Ist das nicht herrlich? Wir hatten schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass die beiden sich jemals mit der Bibel beschäftigen sollen. Ich weiß nicht, ob sie sie jetzt wiedergefunden haben. Die sind jetzt lange Zeit in Urlaub. Aber wenn sie sie nicht findet, kriegt sie eine. Etwas Interessantes möchte ich noch aus dem Text weitergeben. In der Indianerbibel heißt es, da wo es bei uns heißt, die Fülle, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Da heißt es, von seiner vollen Liebe haben wir alle genommen, weil man das in ihrer Sprache nicht so richtig übersetzen kann. Und wer sich noch an den Bericht, den ich da kurz gegeben hatte vor einigen Sonntagen, an den Marcelino erinnert, der weiß, dass diese volle Liebe Jesu durch den Verzicht dieses 23-jährigen Indianers eine ganze Sippe zum Glauben gebracht hat. Das ist gewaltig, was da passiert ist. Eine Sippe von 7 oder 8 Familien, über 50 Taufen haben da stattgefunden, nach über 30 Jahren der Arbeit dort. Und aus einer Gruppe, die sich total gegen die Mission gestellt hatte, es war wie so ein Betonblock. Man hatte keine Möglichkeit mehr, sie zu erreichen. Er kam nach Hause, er hatte eine Kopfverletzung, für die es nicht gehört haben, eine ganz schwere Kopfverletzung, er hätte eigentlich daran sterben müssen, Gott hat an ihm ein Wunder getan. Er ist dann nach Hause gekommen, nach vielen Wochen aus dem Krankenhaus, und ist zu seinem Schwager gegangen, der ihm diese Wunde zugefügt hatte, und hat ihm gesagt, du, ich vergeb dir und ich verfolge das nicht, und Blutrache kommt für mich nicht in Frage. Und darüber sind diese Menschen zu Christus gekommen. Johannes der Täufer bezeugte Jesus ohne Kompromisse. Woran erkennen wir das? Er verlor sogar seinen Kopf. Glauben wir an Jesus Christus, dann wissen wir auch, wie Johannes der Täufer es wusste. Er wusste, er ist geschaffen von ihm, geschaffen für ihn. Und die Sache mit der Herrlichkeit möchte ich nochmal herausgreifen. Wenn wir darüber nachdenken, was Herrlichkeit ist, wir sind ja immer so geprägt, dass wir sagen, oh, das ist toll und das ist toll. Einzig allein Jesus ist toll. Und das hat ein Indianer verinnerlicht, den ich auch besucht habe, der Brigido, der ist 69 Jahre alt mittlerweile, hat eine eigene Sippe von ungefähr 61 Personen. Und den habe ich besucht und da sagt er, ich sage, was machst du denn so den ganzen Tag? Oh, sagt er, demnächst fahre ich mit einem Missionar zusammen, eine 5-Tage-Reise, das muss man sich vorstellen, als 69-Jähriger ist das auch nicht mehr so einfach, eine 5-Tage-Reise nach Bolivien in die Berge und besuche da eine versprengte Gruppe unserer Bua-Indianer. Und dieser Brigido, der hat uns jedes Jahr ungefähr 6 Wochen lang so wunderbar geholfen, dass aus diesem Dienst das wurde, was es geworden ist. 2 große Gemeinden sind entstanden. Und danach reist er von Argentinien noch nach Brasilien, um da auch Menschen das Wort Gottes zu sagen. Und dieser Mann, dieser Brigido, ist geschaffen für Jesus. Amen. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir, wenn wir Herrlichkeit sehen wollen, auf dich blicken dürfen. Und ich muss sagen, ich habe die Herrlichkeit auch erlebt, indem ich die Indianergeschwister dort besuchen durfte und erleben durfte, wie viele dich gefunden haben und wie aus denen, die Feinde waren, Freunde geworden sind. Hab du Dank, dass du ein so großer Gott bist, der alle Menschen lieb hat, auch seine Feinde. Und hilf du uns, Herr, dass wir rausgehen, auch heute aus diesem Gottesdienst, und uns vornehmen, mehr von dir zu reden. Amen.